Ja, es gibt die unterschiedlichsten Reaktionen, wie Leute damit umgehen, wenn auf einmal ganz existenziell die Sicherheit bedroht ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch den Gedanken schon mal gemacht habt oder vielleicht Ähnliches erlebt habt im Flugzeug. Wie würdet ihr reagieren? Was wären eure Gedanken? Wie würdet ihr damit umgehen, wenn auf einmal alle Sicherheit, euer Leben auf dem Spiel steht? Ich habe es am Anfang des Gottesdienstes schon erwähnt. Wir haben uns in der Jugend mit einer sechsteiligen Predigtreihe beschäftigt, Safe von dem Verein Steps. Und weil da so gute Gedanken mit drin waren, die ja vorhin unser Leben gesprochen haben, dachten wir, wir wollen euch gern daran Anteil haben lassen und haben euch drei Aspekte mitgebracht, die wir euch gerne auch weitergeben möchten. Bevor wir in die Predigt starten, würde ich gerne noch mit euch beten. Jesus, danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du ja unser Innerstes kennst, unsere Gedanken, dass du genau weißt, wie es uns geht. Und danke, dass du ja unser Herz verändern möchtest, dass du immer wieder neu deine Wahrheiten in unser Herz sprechen möchtest. Und so bete ich jetzt für diese Zeit, dass wir unser Herz öffnen, dass wir uns dafür öffnen, dir zu begegnen in deinem lebendigen Wort. Segne du das Reden und das Hören. Amen. Genau, also unser Thema ist Safe, warum wir uns so sehr nach Sicherheit sehnen und wo wir sie wirklich finden. Ich werde so mit dem ersten Teil starten und dann wird Miriam übernehmen. Und der erste Teil trägt die Überschrift, warum wir uns eben so nach Sicherheit sehnen. Wir leben in einem der sichersten Länder der Erde. Ich glaube, die allerwenigsten von uns mussten sich schon mal Gedanken darüber machen, wo sie die Nacht schlafen oder was sie morgen essen werden oder ob vielleicht, wenn sie um die Ecke gehen, irgendein bewaffneter Mensch aus dem Gebüsch springt oder so. Wir leben hier ziemlich sicher und es ist auch so, dass wir diese Absicherung jeglicher Art ziemlich gern mögen. Also ich weiß nicht, in wie vielen Versicherungen ihr so steckt, aber also ich glaube, jeder von uns hat mehrere Zehen oder so. Es gibt Versicherungen für gefühlt den kleinen Zehennagel oder so. Sinnloses Zeug. Also wir lieben diese Absicherung, wir lieben diese Kontrolle, aber eigentlich haben wir sie nicht. Und wir merken es dann oft sehr schlagartig, dass wir vieles nicht in der Hand haben. Es passiert plötzlich. Auf einmal ist da eine weltweite Pandemie. Es gibt Krieg in Europa. Wir werden schwer krank, verlieren den Job. Es gibt einen Unfall oder so und so weiter. Und wenn man in diese Welt schaut, dann kann man Angst bekommen. Oder ich bekomme Angst. Ich werde unsicher. Und ja, habe irgendwie so ein Ziehen im Herzen, wo ich spüre, dass das kann nicht der dauerhafte Zustand sein. Da fehlt was. Und ich merke, es zieht mich so an einen Ort des Friedens, an einen Ort der Geborgenheit. Und ich bin auf der Suche nach dieser Sicherheit, nach einer Heimat, wo ich wirklich sicher bin. Und dieses Unterwegssein, also dieses auf der Suche sein, noch nicht angekommen sein, das ist tatsächlich ein ziemlich großes Thema in der Bibel. Es gibt ganz viele Leute, die Gott immer wieder aus dem Gewohnten hinaus aufs Weitwasser ruft, wie wir das nennen. Also das ist Abraham, Mose, über David, Paulus. Es gibt ganz viele Beispiele. Und am Ende ist auch das Volk Israel eigentlich weitestgehend nicht angekommen. Also erst ist es in Ägypten, dann wandert es ewig durch die Wüste. Als es dann mal da ist, folgt nicht wenig später dann die Verschleppung nach Babylon und so. Also insgesamt kann man sagen, die Bibel ist eine große Geschichte des noch nicht Ankommens, des Suchens. Und es ist so, dass nur ganz am Anfang wir davon lesen, dass eben im Garten Eden die Menschen wirklich diese perfekte Gemeinschaft mit Gott hatten, wo es all diese Nöte, all diese Fragen nicht gab und sie wirklich zu Hause waren bei ihrem Vater. Also wir lesen das ganz am Anfang der Bibel im Garten Eden und dann auch eigentlich erst wieder ganz zum Schluss in der Offenbarung. Erst da ist der Zustand wieder da, dass die Menschen wirklich bei Gott angekommen sind, an diesem sicheren Ort. Und alles dazwischen, alles zwischen Garten Eden und Offenbarung, ist sozusagen eine Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit sind wir, also auch unser eigenes Leben, ist dazwischen und ist diese Geschichte des Suchens, die Geschichte der Sehnsucht und des Heimwehs nach diesem Ort, nach diesem sicheren Ort, wo wir ankommen wollen. Und ich denke, es ist ein großes Geheimnis, wenn wir verstehen, dass Gott uns bewusst in diese Spannung gestellt hat. Ich denke wirklich, er hat bewusst unser Herz mit dieser Unruhe angelegt, damit wir uns auf die Suche machen. Damit wir uns auf die Suche nach ihm machen, weil er uns genau in diesem Punkt begegnen möchte. Und dieses Gefühl, dieses Ziehen, diese Sehnsucht, das fordert uns eben wirklich heraus, dass wir auf eine aktive, auf eine ehrliche Suche gehen nach diesem Ort. Und dieser Funke, der sich mit dem Gewohnten nicht zufrieden geben kann, der eben fragt, ob da noch mehr ist, der den Ort sucht, wo er ankommen kann, davon lesen wir in Prediger 3, Vers 11. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Also ich denke wirklich, Gott hat uns diese Ewigkeit ins Herz gelegt, dieses Ziehen. Und es bleibt ein Ziehen, weil wir strecken uns irgendwie danach aus, nach der Ewigkeit, aber wir können sie nicht wirklich greifen. Und dann passiert es ganz schnell, dass wir an anderen Orten versuchen, diese Sehnsucht zu stillen. An ja, nicht guten Orten, dass wir uns so Gleichungen aufstellen, überhaupt nicht stimmen. Darüber wird Miriam gleich was sagen. Und am Ende ist das aber keine echte Lösung für die Suche nach Heimat und Sicherheit. Eine echte Lösung finden wir in der Bibel. Da begegnet uns ein Gott, der sagt, dass er uns echte Heimat geben will. Johannes 14, Vers 2. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Das ist die reale Hoffnung, die wir haben auf Ankommen und Sicherheit. Wir dürfen einmal einen Platz haben im Haus unseres Vaters. Und bis dahin ist eben diese Zwischenzeit, wo wir unterwegs sind zu ihm, nach Hause zu ihm, aber wir sind vor allem auch unterwegs mit ihm. 2. Mose 13, Vers 21 und 22. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg finden zu lassen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihn zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Also Gott ist niemand, der uns allein lässt auf diesem Weg, sondern der bei uns ist, wenn es schwer wird, der uns sieht, wenn wir uns ungesehen fühlen. Genau, also das ist so dieser erste Punkt, den wir euch mitgeben wollten. Warum haben wir eigentlich so sehr dieses Bedürfnis nach Sicherheit? Weil wir unterwegs sind, weil wir im Letzten und im Tiefsten diese Heimat bei Gott suchen. Der Kirchenvater Augustin drückt es so aus: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.
Ja, ich habe den zweiten Teil, und zwar, was, wenn meine Gefühle über mich gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und neben dieser Sehnsucht nach Heimat gibt es noch eine Sehnsucht, oder ja, wir haben viele Sehnsüchte, oder ein Bedürfnis, und zwar das nach Anerkennung, das nach Bestätigung, nach Annahme, nach Liebe. Und ja, das veranlasst uns ja schon oft dazu, irgendwie in Situationen, wo wir uns unsicher fühlen, unser Verhalten auch zu ändern. Also wenn ich auf neue Leute treffe, verhalte ich mich natürlich anders, als wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin. Und dann mache ich manchmal auch Sachen, die ich eigentlich lieber nicht mache. Aber genau, irgendwie gibt es auch diese Angst vor Ablehnung. Und diese Angst vor Ablehnung ist aber kleiner als die Sehnsucht nach Anerkennung. Und was ist, wenn ich diese Anerkennung bekomme? Reicht es denn aus, um mich wirklich glücklich zu machen? Ich habe Eltern, die mich lieben, zum Glück. Und trotzdem fehlt mir da Anerkennung. So, also wann reicht es aus? Und in dem Materialheft wurde uns auch eine Frage gestellt, und zwar, was ist der Albtraum? Was ist mein Albtraum? Oder ohne was könnte ich nicht leben? Ich könnte auch anders fragen und sagen, was in meinem Leben stabilisiert mich? Genau. Und dann war so, okay, aber gibt mir das wirklich Sicherheit? Also zum Beispiel meine Freunde, die geben mir total viel Halt. Die bringen mich irgendwie durch Uni-Zeiten, wo ich überhaupt keinen Bock habe, und da hilft es mir, die dreimal in der Woche zu sehen. Aber trotzdem reicht das nicht aus, um meine Identität zu stärken. Oder auch wenn ich meinen Uni-Abschluss habe, ist der denn wirklich sicher? Genau. Bloß reicht der denn aus, um mich gegen andere BewerberInnen in meinem Beruf irgendwie zu behaupten? Also reicht mein Abschluss auch? Wird der mir nicht vielleicht irgendwann aberkannt werden? Und vielleicht sind es bei euch so andere Sachen, worauf ihr stolz seid, die euch irgendwie stärken, die irgendwie euch ein bisschen Sicherheit geben. Also wenn ihr auf neue Leute trefft, könnt ihr wissen, okay, ich sehe irgendwie sympathisch aus, vielleicht mögen die mich ja. Aber macht das unsere Identität aus? Oder, keine Ahnung, ihr geht irgendwie dreimal in der Woche ins Gym und habt so einen richtig guten, gestählten Körper, und alle Boys sind so, oh ja, und alle Girls sind so, oh ja, gut gestählt, aber macht das einen aus? Und all diese Sachen bleiben ja auch nicht für immer. Also ein Körper verändert sich. Ich kann stolz auf meine Haare sein, aber irgendwann fallen die vielleicht aus, oder meine Zähne, oder keine Ahnung, ich halte es nicht mehr aus, zur Bahn zu rennen, ohne mir es gibt ein Gerichtsurteil in Großbritannien, dass man Männer nicht mehr aufziehen darf, wenn die eine Glatze bekommen. Also ich weiß nicht, irgendwann kriege ich vielleicht auch eine Glatze. Und es wird aber immer Leute finden, die sind besser als ich. Die sind klüger, die sind hübscher, die können irgendwas besser, die sind musikalischer, kreativer. Und irgendwie sind wir immer in diesem Druck, uns beweisen zu müssen, uns behaupten zu müssen. Und wie können wir den entfliehen? Wie können wir diesem Druck entgehen? Und das ist der Moment, in dem wir endlich in die Bibel schauen. Und zwar eine Geschichte, die kennt ihr alle, im Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Und zwar die Versuchung von Jesus. Ich würde die ganz kurz vorlesen. Und zwar: Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete: In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab, und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Also Jesus wurde versucht, gleich zu Beginn seines Dienstes, seines Auftretens. Und das war auch nicht das erste Mal und das letzte Mal, dass er während seines Dienstes versucht wurde. Und dann auch noch in ziemlich miesen Bedürfnissen wie Fetthunger nach einer 40-tägigen Fastenzeit, in Macht, in Anerkennung und auch in seiner Vollmacht. Also wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und dann, finde ich, widersteht er dem Teufel ziemlich cool, indem er ihn einfach so mit Bibelzitaten widerlegt. Ich wünschte, ich könnte es auch. Und deckt so die Lügen auf. Also zum Beispiel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Das kommt aus dem 5. Mose. Und das heißt eigentlich, dass Gott einen versorgt. Und zwar mit Brot und mit den Zusagen und Versprechungen von Gott. Genau, oder dann haut der Teufel ja auch so Bibelzitate raus und Jesus ist so, ha, nee, falsch verstanden. Genau, und er beugt sich nicht unter diese Macht, sondern er dient allein Gott und steht dazu fest. Genau, und das, die Frage, ja, was sollen wir denn jetzt daraus nehmen? Was willst du uns sagen, Miriam? Ich will euch nicht sagen, kennt euch mega in der Bibel aus, damit ihr euch auch mit Bibelzitaten kontern könnt, falls irgendjemand was zu euch sagt, dann könnt ihr, ha, bäm, im 5. Mose 8 Vers irgendwas steht das. Das nicht, aber es ist schon gut, Gottes Zusagen zu wissen für uns. Und das ist auch der Unterschied, den Jesus hat, denn 40 Tage vorher, bevor er in die Wüste geführt wurde, wurde er getauft. Und da steht im Mose, im Matthäus 3 steht, er kannte, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihn der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also Jesus wusste, wer er war. Er wusste seine Identität, seinen Wert und seine Bedeutung. Und dadurch konnte er diese Fälschungen des Teufels identifizieren, ihn durchschauen und ihn abweisen, weil er wusste, wer er war. Und ich glaube, so ein bisschen sieht so auch Freiheit aus, so echte Freiheit, dass man in Gott so sicher ist, dass die Bedürfnisse, die man hat, an Wert verliehen. Das ist jetzt gut und schön, Jesus wusste, er war, aber was denn meine Identität? Weiß ich es denn, wer ich bin? Und auch da sagt die Bibel im 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Also in Christus wird dir, wird mir ein Wert, eine Identität, eine Annahme zugesprochen, die mir nichts sonst in dieser Welt geben kann. Das können mir nicht meine Freunde geben, das können mir nicht meine Eltern geben. Und das kann mir auch niemand nehmen. Na klar, ist nichts Neues. Das kennt ihr auch alle. Das habe ich vor ein paar Wochen den Kindern im Königskindergottesdienst auch vorgelesen. Die Geschichte von Punchinello, der irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Punkte angedrückt bekommt und der dann irgendwann entdeckt, dass das alles Quatsch ist. So. Also wie kann das zu einer Wahrheit werden, die mehr als nur nettes Wissen ist, die mehr als schöner Kalenderspruch darstellt, sondern wie kann das zu einer echten Wahrheit über mich werden? Und da ist die Frage, wem höre ich denn zu? Von wem lasse ich mir denn diese Wahrheit zusprechen? Die Holzpuppe Punchinello entdeckt das nicht selber. Er sieht jemanden und dann geht er zu seinem Schöpfer, zu seinem Schnitzer, dem Holzschnitzer Eli. Und der erzählt ihm und vergewissert ihn, dass er ihn gemacht hat und er ihn richtig gemacht hat. Und dann stellt sich die Frage, okay, kann ich das annehmen, dass Gott mich gut gemacht hat und dass er wirklich gut gemacht hat und die ganzen Verheißungen, die er in der Bibel über mich geschrieben hat, zum Beispiel im Galater 3, Vers 27, dass wir Christus angezogen haben, dass ich angezogen bin mit Jesus, kann ich das annehmen? Und ich glaube, alleine habe ich da immer noch meine Zweifel, aber Gott will unser Denken verändern. Und dann verändert sich vielleicht die Wertigkeit, die ich meinen Haaren zuschreibe, die ich meiner Nase zuschreibe, weil ich dann die Wertigkeit von Gott annehme. im Römer 12, 1, Vers 2 steht, sondern ihr werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn das, was ich über mich glaube, nicht der Wahrheit entspricht, dann entsprechen auch nicht meine Gefühle der Wahrheit. Aber wenn ich das annehme, was Christus mir zuspricht, dann bedeutet das für mich auch Freiheit und Sicherheit. Und manchmal ist es auch gut, sich daran zu erinnern. Dann ist es gut, irgendwie wie die Jugendband, die hat im ersten Song gesungen, ist so krass, You say I'm loved when I feel I'm weak. Also du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich mich total unsicher fühle. Und ich glaube, euch war nicht bewusst, dass das Thema heute Sicherheit ist. Und ihr habt so einen Song gesungen. Mega cool. Oder auch das, okay, auf der Computertastatur gibt es ein Wort, was geschrieben steht. Kein anderes Wort. Und das heißt Wert. Also falls ihr das nächste Mal am Computer sitzt, schaut eure Tastatur an und dann könnt ihr lesen, W-E-R-T, ihr seid es wert. Und vielleicht ist es auch so eine kleine Erinnerung, dass ihr es Gott wert seid. Genau.
Genau, dann mache ich noch den Abschluss mit dem dritten Teil, der die Überschrift hat, warum es uns so schwer fällt, Gott zu vertrauen. Wir haben gerade bei Miriam gehört, dass Jesus also immun war gegen diese Lügen, gegen diese falschen Stimmen, weil er sich eben seiner Identität als Kind Gottes richtig bewusst war. Und wenn wir darauf vertrauen, dass Gott unser Vater ist, der sich um uns sorgt, bei dem wir sicher sind, dann dürfen wir auch wirklich wie ein Kind sein, das sich eben um die Aufgaben des Papas überhaupt keine Gedanken macht. Ich finde das gerade total spannend im Selbstständigerwerden. Wenn man merkt, was so automatische Aufgaben der Eltern waren, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe, die mir gar nicht bewusst waren, dass die existieren. Und jetzt muss ich immer mehr selbstverantwortlich werden und auf einmal meine erste Steuererklärung schreiben und merke so, oh, es war schon schön, Kind zu sein und den Papa das alles machen zu lassen. Und ich glaube, eigentlich so theoretisch ist uns das klar. Gott sorgt sich um uns. Er ist der, der auf uns aufpasst, der uns Sicherheit gibt. Aber praktisch fällt es doch unserem Herzen so schwer. Und die Frage ist, warum ist das so? Ich glaube, weil wir immer wieder Enttäuschung, Krisen und Leid erleben. Da wurde ein Gebet nicht erhört. Da sind schlechte Dinge passiert. Das Leben ist vielleicht ganz anders verlaufen, als wir uns das gewünscht hätten. Und wir verstehen Gottes Handeln nicht. Wir verstehen seine Wege nicht. Wir fragen uns, wie kann er das zulassen? Warum passiert das so? Und ein Mann in der Bibel, der das auch erlebt hat und sich vielleicht ganz ähnliche Fragen gestellt hat, ist Mose. Sein Leben hatte eigentlich riesiges Potenzial. Er wuchs in einer Königsfamilie auf und hat dort die beste Ausbildung genossen. Er hatte eigentlich die Berufung, ein richtig bedeutender Leiter zu werden. Und dann macht er aber einen großen Fehler. Also er ermordet jemanden, muss fliehen. Und dann ist alles ganz anders, weil dann führt er nicht irgendwie ein Volk an oder eine Gruppe Menschen, sondern dann passt er auf Schafe auf. Auf eine Gruppe Vieh. Also eigentlich sehr, sehr deprimierend, dieser Lebensverlauf. Und in diese Situation kommt Gott und ja, stellt ihm eine sehr absurde Aufgabe. Mose soll vor den Pharao treten und fordern, dass der das Millionenvolk der Israeliten, welches die Wirtschaft in Ägypten am Laufen hielt, dass der Pharao das einfach ziehen lassen soll. Das klingt total verrückt. Warum sollte er das tun? Und ich glaube, Mose dachte das auch. Und er zweifelt. Er fragt sich, wo ist da die Sicherheit in diesem Plan? Wie soll das funktionieren? Gott hat ihm keinen Ablauf gegeben, wie es passieren wird, in welcher Reihenfolge. Gott hat ihm auch kein Skript gegeben, das er irgendwie dann vorlesen kann, damit er weiß, was er genau eigentlich zu den Menschen sagen soll. Er hat nichts in der Hand. Aber Gott sagt ihm Folgendes. Er sagt, ich bin, der ich bin. 2. Mose 3, Vers 14. Ich bin, der ich bin. Gottes Sicherheit für Mose ist, dass er der ist, der er ist. Also er sagt, vertraue mir, nicht weil du weißt, was ich tue, sondern weil du weißt, wer ich bin. Für mich ist das ein sehr entscheidender Satz. Deswegen lass ihn einfach nochmal auf dich wirken. Vertraue Gott, nicht weil du weißt, was er tut, sondern weil du weißt, wer er ist. Und das ist am Ende dieses große Geheimnis der Sicherheit. Wir vertrauen nicht einem System, sondern wir vertrauen einer Person. Wir vertrauen Gott, der sich niemals ändert. Jakobus 1, Vers 17, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Oder aus Hebräer 13, Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Wir dürfen Gott wirklich vollkommen vertrauen, weil wir wissen, wer er ist, weil wir sein Wesen kennen. Und sein Wesen, seine Liebe, das hat er zu uns wirklich bewiesen in Christus. Als er seinen Sohn schickt, der bereit war, alle Sicherheiten aufzugeben und für uns wirklich in die tiefsten Tiefen zu steigen, um uns zu erlösen. Das wissen wir über Gott. Und wir brauchen nicht immer zu verstehen, wie Gott Dinge tut, aber unsere Sicherheit ist, wer er ist. Ja, damit sind wir jetzt so am Ende von diesen drei Punkten. Also warum ist so dieses Sicherheitsbedürfnis in uns? Weil Gott uns dieses Ziehen so ins Herz gelegt hat. Dieses Ziehen, dass wir uns auf die Suche machen nach ihm. Dann der zweite Punkt, dass ja, wir wirklich eine neue Wahrheit über unsere Identität annehmen dürfen. Eine, die in Gottes Wahrheit gewurzelt ist. Und das dritte, wir dürfen Gott vertrauen, weil wir wissen, wer er ist und nicht, was er tut. Und genau, jetzt wollen wir zusammen sehr praktisch werden, weil ich glaube, das größte Problem, das wir mit diesem ganzen Thema haben, ist, dass wir Lügen glauben. Über Gottes Wesen oder auch über unsere Identität, dass wir da so wirklich falsche Stimmen im Kopf haben. Und an diesem Punkt wird jetzt ein Paper euch durchgegeben, ihr nehmt euch eins und dann bekommt ihr so 10 Minuten Zeit der Stille, wo ihr euch das durchlesen könnt. Auf der einen Seite sind sozusagen so Lügen und Wahrheiten über Gottes Wesen, auf der anderen Seite über unsere Identität. Und ihr könnt einfach mal hinhorchen, wo springt euer Herz an. Also manche Sachen habt ihr vielleicht schon ganz oft gehört und die sind ganz grundlegend und euer Kopf weiß das alles, aber versucht mal hinzuhören, wo ist mein Herz vielleicht eigentlich noch gar nicht mitgekommen? Wo glaube ich noch eine Lüge über Gottes Wesen, über meine Identität? Und dann lade ich euch ein, dass ihr euch die Zeit nehmt und das einfach auch vor Gott im stillen Gebet aussprecht und sagt, Gott, ich will der Lüge nicht mehr glauben, dass du mich ablehnst, weil ich nicht immer perfekt bin, weil ich nicht immer sündlos bin, sondern ich will der Wahrheit vertrauen und die Wahrheit glauben, dass du mich trotzdem liebst, obwohl ich manchmal Fehler mache, dass du mich nicht abschreibst, sondern dass du an mir dran bleibst, weil ich auch ein wachsendes Kind sein darf. Also schaut einfach mal, was ist so die Lüge und die Wahrheit, die bei euch anspringt und dann bringt es im Gebet vor Gott.